Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Ersehnten Gottes. Wir haben heute Abend liebe neue Gäste in unserer Mitte und deshalb fühle ich mich gedrungen, etwas stärker ein evangelistisches Werbewort der Gnade zu sagen, das aber auch uns, wenn wir Jahrzehnte oder über ein halbes Jahrhundert im Glauben stehen, neue und tiefe Wahrheiten vermitteln wird. Wir wollen ja heute Abend nicht allzu lang machen. Ich darf um 9 Uhr hier weggehen, weil ich noch eine dringende Aussprache habe, um die ich sehr gebeten worden bin. Lasst mich deshalb gleich mit meinem Dienst beginnen. Ich lese Römer 1, Vers 6. Römer 1, Vers 6. Und zwar lese ich von diesem Vers die letzten 5 Worte. Ihr seid Berufene Jesu Christi. Ihr seid Berufene Jesu Christi. Und ich möchte etwas sagen über die Berufung, die allen Menschen gilt. Und will zeigen, was diese Berufung und dieser Beruf, beziehungsweise diese Berufe, zu denen wir berufen sind, was die praktisch für uns bedeuten. Wenn im Irdischen bei einer Berufsberatung über den Beruf eines Jungen oder eines Mädchens gesprochen wird, da werden 2 Dinge in den Vordergrund gestellt. Und zwar erstens, die Eignung, ist man geeignet zu einem Beruf, und die Neigung, hat man Neigung dazu. Wenn zum Beispiel ein kleiner Kerl kommt, ein schwächlicher 14-jähriger Junge, kleiner, schwacher Bursch, und will Möbeltransporteur werden, da wird ihm der Berufsberater davon abraten. Wir sagen, Junge, Junge, das ist nichts für dich. Wir brauchen Eignung und Neigung. Die Eignung ist der Befund der Untersuchung körperlicher und seelischer Art. Und die Neigung ist die Herzens, das Hingezogensein zu irgendeinem Beruf. Wir haben von Natur aus für Gott weder Eignung noch Neigung. Wir lieben das Böse mehr als das Gute. Und wir haben auch gar keine Eignung. Wir eignen uns nicht dazu. Wir sind verseucht von der Sünde. Alle, wie wir hier sitzen. Wir sind Menschen, die hineingeraten sind in die Fallstricke des Bösen, auf feine oder grobe Art, alle miteinander. Aber bei Gott ist es wunderbar, wenn wir den Beruf oder der Berufung, die ich jetzt in 12-facher Gliederung euch vor Augen stelle, wenn wir der Folge leisten, wenn wir merken, Gott will uns haben, wie wir vom Teufel gebunden sind, und Gott will etwas Großes, Schönes, Strahlendes, Herrliches machen, und wie wir auf dem Weg sind, immer finsterer, gemeiner, schmutziger, elender, gequälter zu werden, wenn wir dem Ruf folgen, dann schenkt uns Gott was himmlisch. Die Neigung und die Eignung zu den Berufen, die ich jetzt in 12-facher Aufgliederung euch zeigen werde. Gott schenkt und wirkt die Neigung, das Wollen, das Vollbringen, alles von ihm, und die Eignung, dass wir fähig werden zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Das sind wir von Natur nicht, aber das schenkt Gott wunderbarer, ergreifender Weise. Das müssen wir den Leuten sagen. Und den allermeisten von euch oder allen sage ich das deshalb heute Abend so einfach, aber doch klar und eindringlich, damit ihr es den anderen sagt. Die Menschen warten darauf. Ihr ahnt nicht, wie viele mit Selbstmordgedanken spielen, wie viele, die am Sinn des Lebens irre geworden sind. Hat ja alles gar keinen Zweck. Ist ja alles Schwindel. Ist ja alles ekelhaft. Wird ja alles Tag für Tag widerlicher. Das hört man in Gesprächen, in Unterredungen, in Analysen und so weiter. Meine Freunde, Gott schenkt uns, wenn wir das Herz ihm öffnen, Neigung und Eignung. Das heißt, wir spüren, ich fühle, du bist, dich muss ich haben. Ich fühle, ich muss für dich nur sein. Das ist Neigung. Und Eignung, was ich nie vermochte, das schenkst du als Gnadengabe. Ich darf ein Sieger sein über die Sünde, über meine dunklen, bösen, gehässigen Hassgedanken. Darf ich Sieger sein. Und das schenkt Gott auch. Er wird alles. Und wer einmal angefangen hat, das zu schmecken und in diesen Prozess sich hineinstellen zu lassen, dann wird ein jeder Tag voll göttlicher Wunder. Jetzt auch hier jeder Tag mehr als sonst voll göttlicher Wunder. Durch das Zusammensein mit Menschen, großen und kleinen. Ja. Gestern waren es 13. Heute waren es, ich weiß gar nicht auswendig, ich habe ja nachher noch eine Aussprache, die zwei. Und das ist etwas Wunderbares, wenn man sehen darf, wie Gott sein Wortwerk beginnt, wie Gott sein Wort lebendig macht, wie Gott seine Kräfte spielen lässt in heiliger Freude, wie Gott uns ein Lied gibt in der Nacht, das uns zu Siegern und Anbetern macht. Das sind wunderbare Dinge und davon will ich jetzt ein Zeugnis geben. Ihr seid alle, die ihr hier sitzt, berufene Jesu Christi. Gott redet, lockt, mahnt und ruft jeden in die Welt kommenden Menschen. Jeden. Steht geschrieben. Ja, alles eins. Aber ich will gleich in meine Gliederung hineingehen und die Frage stellen, wozu sind wir denn berufen? Worin besteht denn unser Ruf? Wie sollen wir ihm nachkommen? Wie können wir ihm uns öffnen und gehorsam werden, dass in unsere Finsternis und Angst, unser mürrisches Wesen, unsere geheime Verzweiflung, die wir zu verbergen suchen, uns aber quälen, erschüttert, dass wir da zu strahlenden, glücklichen Überwindern werden? Wie geht denn das? Wie Menschen sagen, ich möchte ja gerne glauben, wie soll ich das machen? Ich möchte ja gerne zu Jesus kommen, wie soll ich denn anfangen? Viele haben mich das gefragt. Unter Tränen, in der Schüttung des Herzens. Und da habt ihr die Pflicht, nicht nur die Brüder hier, die am Wort dienen und seelsorgerlich arbeiten, sondern jeder Einzelne hat die Pflicht und das Recht, solchen Leuten eine lösende Antwort zu geben. Eine helfende Hand zu bieten und sie aus der Nacht der Verzweiflung, aus ihren Selbstmordgedanken hineinzuführen in das erlöste, strahlende Leben. Und das ist wunderbar. Erstens, wir sind berufen zu einem Dienstwechsel. Wir stehen von Natur im Dienst der Sünde, des Satans, unseres Fleisches, unserer Triebe, unserer Lüste, unseres eigenen hochmütigen, stolzen, ungebrochenen Ich. Der größte Sklavenhalter, das bist du selbst, dein eigenes Ich. Und da, dem müssen wir den Dienst aussagen. Wir müssen einen Dienstwechsel vornehmen. Ich lese jeweils zu diesen 12 Punkten eine Bibelstelle. Zu mehr reicht die Zeit nicht. Die anderen 99 könnt ihr selber finden in eurer Bibel. 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und Vers 10. 1. Thessalonicher 1, 9, 10. Dieser Ruf ist ein Ruf zum Dienstwechsel. Gott hat uns, oder ihr habt euch bekehrt von den Götzendienern, Bildern weg, zu Gott, dem lebendigen und wahren Gott, zu dienen, gehorsam zu sein und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet, vorhin weg von dem kommenden Zorngericht aus der Drangsalzeit. Wir brauchen nicht hinein. Hier steht im Griechischen außer dem Wort Apo auch das Wort Ek für die, die zu Israel gehören und den anderen Teil des Körpers Christi bilden werden, die werden errettet Ek. Und deshalb hat der Heilige Geist den Urtext in zwei Formen überliefert. Das hat mir früher Not gemacht, ist mir heute eine Quelle tiefster Seligkeit. Ich weiß, dass die beiden letzten Sätze nicht von allen verstanden werden. Ist auch nicht nötig. Jedenfalls, Gott will uns erretten, hinweg von dem kommenden Zorn, der über die Erde bald hereinbricht, wie wir gesehen haben. Wir dienen dem lebendigen Gott, und haben uns von allen Götzen weggewandt, wir haben den Dienstherrn gewechselt. Wir müssen bewusst dem Teufel, der Sünde, dem Fleisch, dem Ich, dem Hochmut, den Gebundenheiten, dem Pharisäismus und so weiter, bewusst allem, was von unten ist, absagen. Und dann können wir uns dem großen, heiligen, wunderbaren Retter und Löser, der unsagbar schön ist, für uns getan hat und an uns tun wird, auch uns weihen. Eine Hingabe ohne Absage ist immer eine halbe Sache. Das habe ich erlebt in meinem 54-jährigen Dienst am Evangelium. Und habe gesehen, wie unsere großen Evangelisten, bin ich allmählich dahinter gekommen, immer zuerst Absagegebete nachsprechen ließen, ehe sie dann den Menschen, die das Heil erfassen wollten, Hingabe und Weihe Gebete stückweise vorsagten. Das ist etwas Wunderbares. Etwas, eine größere und köstlichere, gewaltigere Art, das Leben Gottes zu erleben, gibt es nicht. Das ist Seligkeit, das ist Seligkeit. Denn ein armer, armer Sünder, dies hat Gott geweiht. Diesen Kehrreim, der war vor 40 Jahren etwa en vogue, das heißt gebräuchlich, und die meisten, die Alten unter uns, werden den noch kennen. Das ist Seligkeit. Wer kennt ihn? Finger hoch. Oh, fünf. Ja. Na ja, weiter. Dienstwechsel. Absagen allem, was von unten ist, den Dämonen, den Ich, den Teufel, der Sünde, den Fleisch, den Betrug, der Lüge. Absagen. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich will ein mehr glücklicher, froher Mensch sein. Ich will Jesus. Von dem mir gesagt wird, ja, er hilft und heilt und vollendet. Ja. Und sich hinwenden, um dem lebendigen Gott zu dienen. Allem dienen wir. Neutralität gibt es keine. Untätigkeit, Indifferenz ist unmöglich. Wir dienen entweder dem Teufel oder dienen dem lebendigen Gott. Wem dienst du? Sonst kann er sagen, halb und halb. Sonst kann er sagen. Ich könnte erschütternde Dinge jetzt erzählen, den Abend ausfüllen, nur mit Berichten von solchen Leuten, die ihren Weg des Glaubens halb und halb gehen, was aus denen geworden ist. Die nicht die drei großen Dinge haben wollten, Gebet, Gemeinschaft, Gemeinschaft Gottes Wort, Gebet und Gemeinschaft, soweit es möglich ist, mit allen Heiligen. Aber ich will euch ja 12 Antworten geben. Zweite Antwort, wir sind berufen zu einer neuen Autorität. Die heutige Welt ist ja anti-autoritär. Sie sagen, Autoritäten erkennen wir keine an. Was die Folge ist, erleben wir und werden es weiter erleben. Und die Autorität, die zuerst und am kräftigsten abgesetzt wird, ist der lebendige Gott. Und dann sein Sohn, sein Geist und sein Wort und die Eltern und die Lehrer und die und so weiter. Es gibt keine Autorität. Kann jeder machen, was er will. Anti-Autorität. Wenn ich dieses Wort nur höre, welch ein Traum, welch ein Wahnsinn. Wir haben uns gestellt und bekannt zur Autorität des Wortes Gottes. Das, was wir hier in Händen haben und Bibel nennen, das ist unsere einzige greifbare, festgelegte, kontrollierbare Autorität. Ich lese dazu auch ein Gottes Wort. Und zwar lese ich Apostelgeschichte 24, Vers 14 und Vers 15. Apostelgeschichte 24, 14 und 15. Da heißt es. Nach dem Wege, und der Paulus sagt, das bekenne ich dir bei seiner Verteidigungsrede vor dem Landpfleger, das bekenne ich dir, dass ich auf dem Wege, den man eine Sekte nennt, dadurch dem Gott meiner Väter diene, dass ich allen glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Und die Elpis im Urtext, die frohe Erwartung haben, die lebendige, frohe, beglückende Erwartung haben, das bedeutet Elpis, dass eine Auferstehung sein wird, sowohl der Gerechten als auch der Ungerechten. Nach der Frist ist auch die Auferstehung der Ungerechten, die zunächst ins Gericht führt, eine Elpis oder eine frohe Erwartung. Oh, als ich das las, das heißt, als ich 20 Mal gelesen hatte, da merkte ich, auf die Auferstehung der Ungerechten ist eine Elpis, das heißt eine frohe, beglückende Erwartung. Aber auch Ziel gesehen. Das lesen die meisten gar nicht. Aber sie glauben Wort für Wort, deren Herz geht in Freudensprüngen. Es gibt eine Autorität, die des Wortes Gottes. Und wir nehmen das Wort Gottes genau und danken für alle Zusätze, für alle Überlieferungen, für alles, was nicht klares, reines Wort Gottes Alten und Neuen Testamentes ist. Das wird nicht anders sein. Wer sich dieser Wortautorität steht geschrieben und wiederum steht geschrieben unterwerfen will, aus dem wird nichts. Da geht es zugrunde. Der steht unter der Autorität Satans, ohne es zu wissen und zu wollen. Drittens, dieser Dienstwechsel ist ein Wechsel vom Schmutz, in Gedanken, Worten und Werken, von der Unreinigkeit, Saufen, Stehlen, Lügen, Huren, Motten, und so weiter, von all dem Jammer und Elend und Unschlaf, der die Erde und die Menschenherzen erfüllt, davon weg hinein in die Heiligkeit. Heilig sein heißt so sein, wie Gott ist. Heilig sein heißt in eine totale Reinheit hineingehen, eine glückselige strahlende Reinheit, die nur Gott uns geben kann. Ein bewusstes Wegwenden von dem Schmutz und Kot, das Wort Kot kommt in der Schrift vor, bitte, sag nicht, das wäre unpflegig, das gehört sich nicht, kommt im Urtext vor. Weg davon und hin zu dem lebendigen, heiligen Gott. Ein biblischer Beweis, Römer 12, Vers 1. Ihr seid berufen zur Heiligkeit. Ich ermuntere euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber zur Verfügung zu stellen, oder darzustellen, oder Preis zu geben, kann man es auch widersetzen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Mein Körper ist ein Schlachtopfer. Mein Denken, Fühlen und Wollen und mein Sehen und Hören und Reden, das alles geht mir Gott zum Schlachtopfer. Herr, ich will sein wie du. Herr, lass mich sein wie du. Oder ich will nicht mehr existieren. Das habe ich lange Zeit gebetet. Luther hat gesagt, und das Wort möchte ich euch jetzt hineinschleudern in euer Herz. Wenn du kein Heiliger sein willst, ich habe nicht gesagt, wenn du kein Heiliger bist, das gilt dir de jure, die Gläubigen alle. Und de facto sind wir alle Unheilige. Wir sind Heilige, die wir glauben, wenn wir das Kreuz Christi umklammern und alles andere lassen. Und wenn wir das Kreuz Christi nicht haben, und wenn Jesus uns noch nicht den Kuss der Liebe geben konnte, und wenn wir noch nicht vor ihm als Verlorene gelegen haben, dann sind wir noch in der Sünde, im Tode Verlorene. Also noch einmal, das dritte war der Beruf oder die Berufung zur Heiligkeit. Wohlgefälliges Opfer. Und Luther hat gesagt, jetzt sage ich das Lutherwort, wenn du kein Heiliger sein willst, dann will ich der Teufel holen. Das ist ein derbes, ein fast brutales Wort. Aber es ist ein wahres Wort unter dem Licht der Heiligkeit Gottes. Deshalb muss in uns, lassen wir in uns den Willen pflanzen. Herr, ich will heilig sein, rein sein, meinem Denken, Dichten und Träumen. In meinem Bewusstsein, Unterbewusstsein und im Unbewussten will ich ganz heilig sein, Herr. Und bitte durchdringe mich mit den Kräften deines Blutes und deines Geistes und so weiter. Wer das nicht ganz ernst nimmt, der spielt und tändelt ein bisschen Frömmigkeit. Taucht nicht. Taucht nicht. Halbe Frömmigkeit ist was Widerliches. Aber ganz hingabe ist etwas Herrliches. Das war Nummer 3. Und zur Berufung, ihr seid berufen, haben wir gesagt, erstens zu einem Dienstwechsel, zweitens zu einer neuen Autorität, der Wort ist Autorität, und drittens zur Heiligkeit. Und nicht zu spielen im Schmutz der Sünde, die uns auf tausend Arten umbrausen und branden und durchdringen will, aber die wir in Christo Jesu überwinden dürfen. Jesus Satans liebt, wenn er uns am Kreuz sieht. Viertens, dieser Ruf, und jetzt kommt etwas Wunderbares, mit dem wir berufen sind, ist ein neuschöpferischer Ruf. Das heißt, wenn wir diesem Ruf Gottes unser Herz öffnen, dann macht er aus uns ein neues, ein anderes Geschöpf. Dann sind wir jemand ganz anders als vorher. Und das will ich euch auch bildlich beweisen, wenigstens mit einer Stelle, ich werde euch lieber 10 oder 12 geben. 2. Korinther 4, Vers 16 und 17 soll uns genügen zu unserem Punkt 4. Der Ruf ist ein neuschöpferischer Ruf, den Gott an uns ergehen lässt. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zerfällt, zerfault, zerweht, zergeht, alt, brüchig wird, unbrauchbar. Wenn der äußere Mensch da will, lass ihn zerfallen! Mehr ist er nicht wert, der alte Adam. Wenn auch der alte Mensch zerfällt, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Unser innerer Mensch, das ist genau genommen der in uns wohnende Christus, der erneuert uns. Tag für Tag, jeden Tag eine weitere Lösung, eine weitere Absage an Welt und Fleisch und Sünde. Ein neuer Gewinn in dem wunderbaren Buch. Wenn Gläubige sich begegnen, ich kenne solche Bewegungen und Gruppen und bin drin gewesen, Dann haben sie sich gegrüßt und gesagt, du hör mal, also ich habe heute Morgen in der Andacht ein wunderbares Wort gefunden und sagen dann, was sie bei ihrem Bibellesen abends oder in der Nacht oder am Morgen gefunden haben. Und wenn wir nichts mehr finden und wenn wir nicht mehr erschüttert und beglückt sind, wie einer der großen Beute findet, dann sind wir auf dem Abweg der Erstarrung des Selbstbedosen und des Pharisäismus. Aber wenn wir im Glauben stehen und jeden Tag nur ein halbes Kapitel lesen, dann finden wir etwas, was uns anspricht, was uns entzückt und uns glücklich macht. Und das sagen wir dann den anderen. Das ist bei allen echten Erweckungen und Bekehrungen so. Ich habe das erlebt, jahrelang im Ersten Weltkrieg in englischer Kriegsgefangenschaft. Ein neuschöpferischer Ruf. Ich lese noch einmal, wenn auch der äußere Mensch zerfällt, so wird der innere Tag für Tag erneuert. Und jetzt kommt eines der gewaltigsten Worte der Schrift. Denn das schnell vorübergehende, leichte unserer Drangsal. Wir gehen alle durch Drangsal. Israel geht in die große Drangsal. Aber wir Gläubigen aus den Heiden, wir gehen alle durch Drangsale. Wir ärgern uns da und nehmen Stopp, Anstoß und sind hier missmutig und das gefällt uns nicht und dem seine Nase nicht und dem seine Kleidung nicht und so weiter und so weiter. Wir gehen durch Dinge, die uns gar nicht passen. Aber das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsale bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches. Da steckt im Urtext zweimal das Wort Hyperbole, überschwang, über alle Maßen gehen. Ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Und ich unterstreiche drei Worte aus diesem Vers. Anteil bewirkt Herrlichkeit. Deshalb bete nicht deine Drangsale gleich weg, sondern frage, Herr, was willst du mir durch dieses Unwohlsein, durch diese Krankheit, durch diesen Sturz, durch diese Kümmernis, durch diese Not, was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen? Drangsal bewirkt Herrlichkeit. Diese drei Worte haben schon vielen Menschen aus tiefsten Nöten geholfen. Nehmt sie mit, es steht 2. Korinther 4, Vers 16. Drangsal bewirkt Herrlichkeit. Nein, Vers 17 bewirkt Herrlichkeit. Der neuschöpferische Ruf bewirkt, dass wir herrlich werden. Das heißt strahlend, leuchtend. Christus gleich, Gott ähnlich oder Gott gleich. Ihr werdet zeigen wie Gott. Hat der Teufel gesagt, als Lüge. Aber jede Lüge ist eine entstellte Wahrheit. Ich kann das nicht näher ausführen und komme noch an Nummer 5. Der Ruf, der an uns geht, ist ein Ruf zur Einheit. Wir sind alle mehr oder weniger in unseren Familien, stehen wir allein, stehen in der Zerreißung der Völker, der Familien, in der Zerreißung des eigenen Herzens drin. Und alles zerrissen, alles zerrissen, alles Verirrte wird zurückgebracht und geheilt von dem großen, wunderbaren Hirten unserer Seelen, wie der Herr Jesus auch genannt wird, oder in dem gewaltigen Soter. Das ist ein noch größerer, gewaltiger Titel, Soter, S-O-T-E-R. Und wir werden hineingeführt in die Einheit. Alle Zerrissenheit, die ist schlimm. Wir haben zwei Ärzte von West-Berlin, die ihren Bezirk in der Nähe der Mauer haben. Wir haben hier gesagt, Bruder Heller, wir finden jetzt in der Nähe der Mauer und in Berlin überhaupt, finden wir viele Krankheiten, Magenkrankheiten, Herz und so weiter und so weiter, die ihre Ursache in der Mauer haben, weil Leute zerrissen sind in ihren Familien. Die einen wohnen da drüben, die anderen wohnen hier. Ich habe selbst mit eigenen Augen gesehen. Ich war auf dem Treppenaufsatz, dem Hüpfen der Mauer, wo man hineinschauen kann, nach Ostberlin und auch die Trennungen sieht und so weiter, die russischen Patrouillen und so weiter, die DDR-Patrouillen, die Feier sind ja russische, wie sich das auswirkt. Ich sah in einem Haus in der Nähe der Mauer einen Mann stehen, unbeweglich, Fenster offen, Hemdärmel in der Nähe vom Fenster, der stand da, unbeweglich und schaut. Und das dachte ich, das war komisch, warum hat er seine Puppe? Nein, nein, sagten mir Freunde, so ist das nicht. Der sieht eben seine Angehörigen und Verwandten hier aus dem Westen. Sie winken ihn zu und begrüßen ihn, aber er darf nicht reagieren. Der wird beobachtet. Und sobald er auch winkt und antwortet, wird er abgeführt. Wenn ich das nicht erlebt hätte, würde ich das jetzt nicht erzählen. Das war mir, da habe ich etwas gemerkt von dieser tiefen Not des Zerrissenseins. Ja, sowas muss man mal erlebt haben. Ich war auch schon los und drüben, hab da, könnt ihr da alle an erzählen. Bleiben wir bei unserem Text. Der Ruf zur Einheit. Das war die Nummer 5. Und wir haben gesehen, oder bei dem neuschöpferischen Ruf, das alles Neue. Und jetzt kommen wir zum Ruf der Einheit, Nummer 5, und lesen dazu Epheser 4, Vers 1. Zum Ruf der Einheit, Epheser 4, Vers 1. Die Stelle habe ich mir rausgesucht unter den vielen. Ich ermahne euch nun, dies der Gefangene des Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung. Hier haben wir es wieder. Würdig der Berufung, würdig des Berufes. Ein Oberbürgermeister einer Großstadt, der ganz nicht besoffen in Schossegaben legen, das geht nicht. Der hat eine Würde der Berufung. Und so haben wir eine noch viel größere Würde der Berufung. Wir sind berufen zu den höchsten und wunderbarsten uns selbst noch nicht geoffenbarten Dingen, die wir einmal haben, sein, darstellen und den Weltall mitteilen werden. Jawohl, das ist wahr. Das kann mit Menschenworten gar nicht deutlich genug gesagt werden. Ich lese weiter diese Epheser-Stelle. Berufen, würdig der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut und Langmut einander ertragend in Liebe. Einander ertragen. Jeder soll den anderen tragen. Wie oft habe ich erlebt, in Konferenzen, Evangelisationen, dass Frauen kamen und sagen, Bruder Heller, was habe ich an meinem Mann zu tragen und durchzumachen? Ich kann es Ihnen nicht schildern. Nachher ist es doch alles einiges gesagt. Zwei Stunden später kam ihr Mann und sagte, Bruder Heller, was ich an meiner Frau zu tragen habe, das ahnst du nicht. Ja. Und wenn er sie dann zusammengestellt hat, gegenübergestellt hat und hat ihm zum Herzen geredet, da haben sie die Hände gereicht, sind sie über den Hals gefallen, haben geweint. Na, sagt, wir wollen jetzt von vorne anfangen. Sagt gut, lieg hin, ich segne euch, fangt von vorne an. Und ertraget einander. Das könnt ihr alle miteinander auch machen. Wenn ihr vorher auf die Knie geht, lasst euch die Vollmacht dazu geben. Also einander ertragen in Liebe. Euch befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren. Da ist ein Leib und ein Geist und eine Hoffnung und ein Herr und ein Glaube und eine Taufe und ein Gott. Und wir sollen immer zur Einheit streben. Immer strebe zur Einheit. Und kannst du selbst nicht eine Einheit werden, als ein dienendes Glied schließt an das Ganze dich an. Wir gehören alle zu dem einen Leibe. Wir alle, auch die gläubigen Juden, die jetzt gläubig sind, die gehören auch zum Leib. Die Ungläubigen nicht. Die nicht. Können auch so von schwächen, wie sie wollen. Mit die Gläubigen, von Christus ergriffen, in denen Jesus in der Wohnung, die gehören zur Einheit des Leibes. Und die sollen wir bewahren. Alles Zerrissene sehnt sich nach Einheit. Die zerrissenen Städte, Berlin und Jerusalem, auf das zerrissene China, durch seine große chinesische Mauer, alles zerrissene und zerteilte, sehen sich zur Einheit. Das ist ein merkwürdiges, immanentes, das heißt innewohnendes Gesetz. Und das gilt in erhöhtem Maße von uns. Wir lieben alle Heiligen. Wenn ich einen Neger sehe, Soldaten, russischen Soldat, der keine gelben Zigarettenfinger hat und der ein strahlendes Aura hat, und da gehe ich auf ihn zu und frage ihn, hallo, do you like it here? Gefällt es Ihnen hier? Und dann frage ich ihn, do you know Christ Jesus? Aber no. Auf gar keine, ich rede hier, yes, yes. Und das gibt dann eine Freude. Da habe ich oft erlebt, dass auf dem Bahnhof, wo die Leute standen, der mich umarmt hat und hat mit seiner negersten Lute ihren Bruder gesehen. Mitten auf den Mund. Ha, das muss man mal schmecken und sehen, die Freundlichkeit. Ja, da kann man auch sagen, deine Liebe ist dir süßer als Frauenliebe. Ich sage nicht gegen die Frauenliebe. So, aber ich muss weitergehen, ja, und will sagen, nach dem Ruf zur Einheit setzen. Der Ruf zum Ausharren. Der natürliche Mensch kann nicht mehr ausharren. Der kann nicht mehr abwarten, der kann nicht mehr drunter bleiben, der kann nicht mehr standhaft sein. Der hat keine Qualitäten mehr, wie einen höheren Sinn und haben und ein höheres Ziel. Und dieser Ruf zum Ausharren ist etwas Wunderbares. Ich lese nur eine Stelle vor. Ich hätte euch gern mehr gelesen. Römer 15, 4 bis 7. Römer 15, 4 bis 7. Der Ruf zum Ausharren. Dazu sind wir berufen. Die anderen können nicht mehr aushalten. Ich will erst ein kleines Erlebnis dazu schildern. Wahres Erlebnis. In einer Kompanie war ein gläubiger junger Soldat. War bekannt dafür und war da hat von seinen Feldwebel und von den Kameraden, weil er fromm war. Nun war ein Platz zu besetzen, 4 Meter von einem feindlichen Stollen, also wo sie in die Erde ging, musste er hin, als Beobachtungsposten musste er Licht leiten und in der einen Hand eine Handgranate, in der anderen Hand das Gewehr, Finger am Abschusszügel. Ich habe da auch gelegen, 4 Meter entfernt. In dem Augenblick, wenn der seine Handgranate schmeißt ich meine auf. Sind wir beide kaputt. Wissen wir, es war 16, 17 Grad, ich habe das selbst erlebt, am eigenen Leibe. Ja, also der junge gläubige Soldat musste 4 Stunden da liegen, bis er abgelöst wurde. Nach 4 Stunden, wenn es dann mal dunkel war und die Wolken waren vom Mond, dann kroch er auf der Erde zurück und ein anderer löste ihn ab. Und als er zu Glück kam, sagte sein Unteroffizier, der ihn so hasste und verfolgte, na sag mal, hast du Angst gehabt? Und da sagte der Herr Unteroffizier, wenn Sie dort gelegen hätten und so viel Angst gehabt hätten wie ich, Sie wären davon gelaufen. Er ist nicht davon gelaufen, weil Christus in ihm war. Sie wären davon gelaufen. Er ist nicht bestraft worden. Die ständige wahre Gelegenheit. Wir haben keine Kraft mehr auszuharren in unseren Ehekrisen, in unseren Familienkrisen. Wenn einmal der Chef ein schiefes Maul zieht, dann sagt man gleich, ich kündige. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Wir haben keine Stabilität, keine Standfestigkeit mehr. Ausharren heißt eigentlich drunterbleiben. Unter einer auferlegten Last drunterbleiben, bis Gott den in seiner Weisheit dich nimmt. Ja. Und diese Kraft bekommen wir. Dazu sind wir berufen zum Ausharren. Und jetzt lese ich 15, 4 und 5. Oder 15, 4 bis 7 eigentlich. Ich lese. Alles, was zuvor geschrieben ist, also die ganze Bibel, was geschrieben ist, ist immer nur die Bibel und nicht der andere Schmont, den Leute drumherum fabriziert haben. Zu unserer Belehrung, das ist Nummer 1, man muss belehrt werden, dass es so ist. Weiter. Auf dass wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften, die Schrift ist etwas, was ermuntert. Die ganze Schrift, ob es ein Lehrstück ist, oder eine Ermunterung, oder ein Psalm, oder ein Lied, die ganze Schrift dient zu unserer Ermunterung. Dass wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens aber, hier wird kurz genannt der Gott des Ausharrens. Das ist einer seiner mehr als 100 Namen. Erstens Gott des Ausharrens. Gott hat aus. Ich habe schon oft gedacht, ich bin so froh, dass ich nicht der liebe Gott bin. Ich habe dann nächstes die ganze Partei zusammengetragen und eine neue Welt haben. Ja, ist nicht so, wer mal hineinguckt. Aber Gott ist ein Gott des Ausharrens. Er kann warten und schweigen. Und weil er wartet und schweigt, deshalb warte und schweige auch du. Und weil er unter der ungeheuren Last und Not bleibt, denn jeder Schmerz, der jetzt noch gefühlt wird von irgendeinem fühlenden Wesen, Mensch, Engel, Tier und so weiter, denn fühlt Gott selbst, es ist nicht ein Schmerz, den ich fühle, sein Herz. Aber er hat aus und wartet. Und weil er ausharrt und wartet, Brüder und Schwestern, wollen auch wir ausharren und harren. Harren und warten. Und wenn wir unser Leben dem Herrn gegeben haben, dann können wir es auch. Genauer gesagt, dann kann es auch der in uns wohnende Christus. Der kann es. Sein Ich kann es nicht. Dein Ich hast du ja in den Tod gegeben. Das ist das Liegen. Das ist Liegen im Tod. Probier es nicht immer wieder aus. Dein trotziges, hochmütiges, dummes, beleidigtes, gedrängtes, wichtigtuerisches Ich. Gibst du den Tod. Und Christus ist dein Leben. Er lebt sein Leben in dir. Herr, komm in mir wohnen. Lass mein Geist auf Erden. Sieh ein Heiligtum noch werden. Ach, was sind das Dinge? Was sind das Wonnen und Seligkeiten? Ich wollte es für euch so sagen, dass das euer Herz brennt danach. So möchte ich auch sein. Das möchte ich auch haben, wie es hier geschrieben steht. Zum Ausharren. Sitten! Wir sind berufen zur Freiheit. Aber nicht Freiheit, die ich meine, sondern zu der Freiheit, die Gott meint. Freiheit ist die völlige Gebundenheit an Gott durch Christus. Und alles andere, was nicht, dass der Herr Jesus Christus, der uns erkauft hat und die neuen bindet und die neuen führt, die Ehrlichkeit und Liebe in Einheit Gottes, das ist ein Sklave, das ist ein armer Trottel. Das ist wahr. Der manchen gesagt, unter vier Augen natürlich, sagt das nicht unter sechs oder acht Augen. Wissen Sie was? Sie sind ein ganz armer Trottel. Ja, das ist wahr. Wenn ich so einem Jüngling begegne, in einem Verfahren, ganz elend, und da sage ich, wenn er älter ist als 17, sage ich sie, wenn er jünger ist als du, sag mal, schmeckt dir die Zigarette? Sag ich, nein, die schmeckt dir nicht. Zum Kopfen ist dir zu gut. Aber du musst immer wieder. Ich schmeiß weg und musst deine Antwort geben. Das ist wahr. Das ist wahr. Was ich eben erzähle, ist buchstäblich ein Erlebnis. 50 Meter von meiner Wohnung. Das ist wahr. Sagst du, wenn ich dir in die Augen schaue, du lebst ja in der geheimen Sünde und verdirbst deinen Körper und ruinierst dich und wirst zum Tier und zum Blödjahn. Das ist wahr, sagt er. Das ist wahr. Sag ich, guck mal, du brauchst nicht so zu bleiben. Du brauchst nicht so zu bleiben. Du kannst ganz frei und froh und glücklich werden. Guck mal mir in die Augen. Ich bin so froh und glücklich, weil Jesus in dir wohnt. Und Jesus will auch in dir wohnen. Der hat dich lieb. Der verachtet dich nicht. Ich verachte dich ja auch nicht. Ich habe ja mit dir ein Gespräch angefangen auf der Frage. Was meint ihr, wie für solche Töne, wenn sie klar und deutlich, aber aus einem warmen Herzen kommen, wie aufgeschlossen und dankbar die Menschen dafür sind? Straßenevangelist. Das hat der Herr Jesus auch. Das war der Paulus auch. Und je älter ich werde, umso mehr bin ich Straßenevangelist. Und bin gerne bereit, meine größten Versammlungen solchen Brüdern abzutreten, die ich gerne halten wollte. Gut, der Straßenevangelist. Einzuhören, wenn nicht mehr. Meine Freunde, was sind das alles für wunderbare Dinge? Also wir sind berufen zur Freiheit, Galater 5, 13. Galater 5, 13. Da heißt, ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder oder Brüderinnen, kann man auch sagen, Brüder und Brüderinnen, oder Geschwister, denn die Männer sind nicht nur zur Freiheit der berufen worden, die Frauen auch. Glaubt ihr das auch?
Ja.
Glaubt ihr auch nicht auch. Wir wollen also sagen, Geschwister oder Brüder, ihr seid zur Freiheit berufen worden. Galater 5, 13. Aber gebraucht nicht die Freiheit zu einem Deckmantel für das Fleisch. Viele sagen, ich bin frei, kann doch ein Glas Bier trinken, kann doch eine Zigarre rauchen, kann man doch mal einen lustigen Abend machen. Ich bin frei. Alles andere ist gesetzt. Kann doch tun, was ich will. Nein! Du kannst nicht tun, was du willst. Du darfst hineingehen in den Gehorsam Jesu Christi. Und das ist die wahre Freiheit. Die völlige Freiheit ist die völlige Bindung an Gott und an seinen Sohn. Wenn der Sohn frei macht, der ist wesenhaft frei, wenn der Sohn frei macht. Der Raucher, die meisten Raucher, nicht alle. Manche, die sind so tot und machen das nur, weil sie anderen machen. Auch so junge Gänschen, wenn ich sie sehe, Schulkinder mit 12, 13 Jahren gehen bei uns in Worms mit brennender Zigarette zur Schule. Die armen Rotznäschen. Ja. Ach, wie dauert es manchmal. Und wenn sie reinkommen um 12:30, da haben sie wieder die brennende Zigarette. Niemand sagt etwas. Niemand. Die Alten, die Lehrer und die alten Leute, die haben Angst vor diesem Jungvolk. Weil da so 1, 2, 3% sind. Mehr sind es nicht. Dämonische, besessene Menschen da sind. Und die üben eine solche Gewalt aus, dass alle anderen ihnen untertan sind. Ich habe auch an Universitäten gefragt, da, von verschiedenen Universitäten gesprochen, in christlichen Kreisen. Also das sage mal, wie viele Studenten habt ihr hier? So und so viel. Und wie viel sind bewusste Linksradikale, die Plakate anschlagen und die euch ausputzen, die sind auch, das sind höchstens 50-10%, mehr sind sie. Sagst du, ihr 90-95%, ihr lasst euch das gefallen, auch was soll man denn machen? Was soll er denn machen, Onkel Adolf? Das ist ein Jammer. Bleibt nicht so. Die Welle schlägt zurück, heißt in der Novelle von Goethe. Und die Welle schlägt zurück. Ja, darüber will ich nicht sprechen. So interessant das wäre. Ich lese also, wir sind berufen zur Freiheit. 5, 13. 5,13. Ihr seid zur Freiheit berufen, aber gebraucht nicht die Freiheit zum Anlass für das Fleisch. Sagt nicht so frei, komm auch was ich will. Nein, du kannst nicht machen, was du willst. Du dienst entweder dem Teufel oder du dienst dem lebendigen Gott. Aber Neutralität gibt es nicht. Unmöglich. Bei Gott nicht. Das sind die Gefährdetsten, die in der Mitte stehen. Israel sind knochiger Esel. Ja, auf der einen Seite sieht ein Heuhaufen der Weltlust und Sünde, und auf der anderen Seite sieht ein Heuhaufen der völligen Hingabe an Gott. Aber da hat er Angst. Da bin ich in die Hölle. Und das will er auch nicht, der will doch so was vom Leben haben. Man ist doch noch so jung. Und die Welt ist so schön und hat so viele schöne Sachen. Und da steht man da drin. Und verhungert zwischen den zwei Heuhaufen. Ihr sind noch in den Ehe. Ja. Ihr ist ja scharf. Denkst du auch so?
Ja, ich bin ja einer.
Hat das gehört? Nein, du bist keiner. Du bist beim richtigen Heuhaufen.
Also beim Haufen.
So, aber weiter. Die Zeit eilt. Achtens, wir sind berufen zum Kampf. Wir kämpfen. Wir sind Kämpfer, alte Kämpfer. Aber wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Wir glauben, Herr Jesus, du kannst alles und ich kann nichts. Die auf mich herankommende Sünde kann ich nicht überwinden. Ich unterliege ihr. Ich will ihr so oft unterlegen. Aber du bist stärker. Weiß, ihr treuer Geister, ihr Unzugsgeister, ihr Lügengeister, ihr Mammutsgeister. Weiß, ihr bösen Geister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Durch diese drei Zeilen weiß, ihr Trauergeister, dann könnt ihr einschätzen bei euch, was eure Schwachheit ist. denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Ich habe bei Hunderten von jungen Menschen gesagt, das betest du jetzt, sobald du merkst, dass die Versuchung kommt. Nicht lang da dich deinen Gefühlen hingeben, bist du verloren, sinkst du hinab in den Schmutz. Fahnenruf, weiß, die Unzucht steigt, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Aber sofort. Und dann noch einmal gesagt, und wenn der Name Jesu genannt wird, da fallen die Ketten, da fallen die Fesseln, da wird man frei. Ich habe keinen Einzelnen gehört, der mir geschrieben oder gesagt hätte, oder berichtet hätte, oder telefoniert hätte. Ich habe versucht, aber es ist nicht gegangen. Alle haben gesagt, seitdem ich das bete und im Glauben bete, seitdem bin ich frei. Keine einzelne Zigarette mehr drauf, keine einzelne Verfleckung mehr in meinem Leben vorgekommen. Keine einzige Lüge mehr vorgekommen. Wenn ich sofort merke, tuff, und ich sage diesen Vers im Glauben. Ich muss auch glauben, wenn ich sage, Jesus tritt herein. Ich muss auch glauben, dass er hereintritt. Und er tritt herein. Ja. Ich sage euch das, erstens, dass ihr es auch so macht, und zweitens, dass ihr es den anderen sagt. Woher soll ich es denn wissen? Ihr Prediger weiß es nicht, ihr Pfarrer weiß es nicht und ihre Freunde wissen es nicht. Ja, wer soll es denn wissen? Eine Zeitung steht nicht, im Spiegel und im Bild steht es auch nicht. Ja. Wer soll es denn wissen? Das ist der Ruf zum Kampf. Ich will aber auch dazu ein Wort wenigstens sagen. 2. Korinther 7, Vers 5. 2. Korinther 7, Vers 5. Als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern allenthalben waren wir bedrängt von außen Kampf, von innen Furcht. Der Apostel Paulus hat gesagt, von außen Kampf, aber innen, da waren wir Löwen. Von innen Furcht. Von außen Kampf, von innen Furcht. Viele meiner Brüder in englischer Kriegsgefangenschaft. Jeder, der gläubig wurde, das war so eine Geflogenheit, der ließ sich oder hat selber, wenn er konnte, irgendein Bibelwort gemalt und hat sich das ein Bild gehängt an die Wand. Da sind dann die anderen dabei und haben das gelesen. Ich habe mir gewählt, das Kolosser 1,27, ich habe da ein bisschen umgeformt, dass sie es kapieren. Da steht Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Da hat er das kapieren sie doch nicht. Da habe ich einen gebeten, einen Künstler, ein wirklicher Grafiker, von Gottes Gnaden. Wunderbar. Hab gesagt, hier malen Sie mir einen, aber nicht gläubig, malen Sie mir ein Schild, Jesus Christus ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Nach dem dann vorgeschrieben, hat er gemacht. Hat es jahrelang mit mir geschleppt. Da war ich noch in Gefangenschaft war. Und andere haben geschrieben von außen Kampf, von innen Furcht. Das ist unser Bekenntnis. Das ist eine beinahe Bankrotterklärung. Jawohl, wir brauchen vor Gott täglich unsere Bankrotterklärung. Ich bin doch ein gar viel übler Kerl. Ich habe wieder mal versagt. Ich werde doch gar nichts tun. Brauchen wir. 9 Uhr, ich bin gleich fertig. Von außen kommt von innen durch. Mehr will ich nicht sagen. 9. Wir haben einen Ruf zur Stille. Die Welt ist so aufgeregt und nervös und so zappelig, das ist richtig. Und nur an einem stillen Hafen legt er seinen Anker an. An einer stillen Stille. Der Ruf zur Stille, das leise euch, putzhaft, das steht als putzhafto, das heißt, stillet euch, gebt euch Mühe, stille zu werden. Der Ruf zur Stille. Da wird das kommen, manchmal, so wird es an der Klasse runtergegangen. Und der Rektor hatte gesagt, also meine Damen und Herren, das ist in der großen Schule auch schrecklich, was das tönt und schreit, wenn sie da schreien, die Treppe runtergehen, die Pausen. Gehen Sie mit Ihrer Klasse und halt sorgen Sie dafür, dass Ruhe ist. Und naja, es war dann ein bisschen besser und vor uns ging die 7. Schuljahr, Volksschule, wir waren 10. Schuljahr, Gymnasialabteilung. Und die haben geschrien, die Kerle, Gott des Verbotes. Und da rief ich so laut ich konnte, wer schreit denn da so? Und da hat die Mädchen jetzt, die Schülerin gesagt,
I see her heller.
Hab ich gemerkt, dass die Methode, einen Freiwilligen durch noch lauter Schreien zu besiegen, die falsche ist. Denn durch was wird Satan zum Schweigen gebracht? Durch das Lob der Kinder. Wo ist es?
Nein.
Das?
Weißt du nicht.
Wer weiß? Danach der Zweite? Ich weiß es aber nicht.
Also ganz unten links.
Ein visueller Schiff. Der, um zu schweigen zu... Du hast das Lob, um zum Schweigen zu bringen, den Feind in den Rachgierigen, durch das Lob der Kinder.
Drei und Unmündigen.
Und Unmündigen. Bei Luther 3 und bei Elberfelder 2 jedenfalls. Gut, ich will weitergehen. Gestattet mir, dass ich weitergehe. Ich habe mich versprochen für 9 Uhr. Das war 90, der Ruf zur Stille. Jetzt kommen noch 3 Stücke. Wir sind hoch mit einem himmlischen Ruf. Das ist ein Ostwechsel. Unsere Politik ist schon jetzt im Himmel. Was wir hier gemacht haben, das war alles Himmels- und Politik und göttliche Zukunftsmusik. Wir haben einen Gotteswechsel vorgenommen. Wir sind nur dem Leibe nach hier unten. Aber unser Geist, der ist oben in der Herrlichkeit. Wir sind zersetzt in die Himmelsregionen. Das ist Punkt 10 gewesen. Es ist ein Gotteswechsel, ein himmlischer Ruf. Philipper 3,20, Epheser 2,6. Und so weiter. Erstens, der Ruf, mit dem wir berufen sind, als Berufene, ist ein Ruf zur Liebe. Wir haben ein neues Lebenselement. Wir brauchen nicht mehr zu atmen, wir brauchen nicht mehr zu zürnen, zu fluchen und zu leben, den anderen in den Dreck zu treten. Was wir von Natur aus alle machen, auf feine Weise. Ja, das ist überall so. In den Fabriken und bei den hohen Beamten, Weinbeamten, bei den Haubitzenschwestern Haubitzenschwestern ja, und so weiter. Überall dasselbe Leben. Stimmt oder habe ich recht? Ja. Meine Lieben, ein Ruf, ein himmlischer Ruf, Philipper 3,20, etwas der 2, wir sind jetzt, unser Wandel ist im Himmel. Unsere Politik ist in dem Himmel. Unsere Freude ist droben in der Person Jesu. Das ist der Wechsel, den wir brauchen. Wer denn noch nichts verloren hat, absagen den Teufel, den Ich und den Fleisch und hinwenden an Jesus, der uns erlöst, der uns ertauscht hat, der unsere Sünden ausgezieht hat durch sein Blut, der auferstanden ist zu unserer Rechtfertigung, der bald wieder kommt zu seinem Thron, zu sich, zu dem wenden wir uns. Und wer das nicht tut, ist ein Narr. Ist nicht selbst in der Sache. Wer diese Botschaft hört und ihr widersteht, das wäre ja fürchterlich. Denn ihr merkt, was wir hier machen, ist ein frommes Theater. Und ihr spürt, hoffe ich, ab hier den anderen lieben Geschwistern, den Brüdern, die beten, den Jungen, die singen, ihr spürt ab, das ist eine Realität, das ist eine Kraft, das ist eine ganz andere Welt. Nicht wahr? Das ist die Berufung als himmlischer Ruf. Jetzt kommt noch 11 und 12. 11. Ja, unser Ruf ist ein Ruf zur Liebe. Wir haben den 9. den Ruf zur Stille. Wir haben 10. den himmlischen Ruf, den Ortswechsel. Und wir haben 11. den Ruf zur Liebe in unser eigentliches Lebenselement. Der Fisch gehört ins Wasser, sonst stirbt er. Der Vogel gehört in die Luft. Element. Der Fisch gehört ins Wasser, sonst stirbt er. Der Vogel gehört in die Luft, sonst, wenn er eingesperrt ist, geht er langsam zugrunde. Und der Mensch gehört als Herz seines Heilandes in die Arme seines Gottes, hinein in die Sphäre der göttlichen Herrlichkeit. Und alles außerhalb dieser Gebiete ist Not, ist Angst, ist Schuld, ist Schmerz, ist Enttäuschung, ist Verdruss, ist Selbstmordgedanken, Wahnsinn, Irrenhaus und so weiter. Alles außerhalb, alles von Gott gebrandet, geht zugrunde und jetzt kommt Feiern der Vernichtung. Das ist eine Tatsache, die sich schon hier, besonders bei der Jugend, bei den Haschischbesessenen. Letzter Punkt, das ist von der unglaublichste Punkt. Höchstens, unser Ruf ist ein Ruf, dass wir Christi, Doktor oder Herrlichkeit und Gottes Herrlichkeit uns aneignen und in ihr gleichberechtigt sehen. Wenn das nicht der Bibelstelle wäre, ist ein Wahnsinn, so etwas zu glauben. Ich lese euch noch zwei Bibelstellen vor, wozu wir berufen sind, und hoffe, dass keiner mehr hier ist heute Abend, der sagt, ich will von den frommen Damen nicht wissen. Bitte, was wir hier sagen, das ist kein frommer Gram, das ist die Wahrheit, das ist die Erlösung der Welt, das ist die Kraft, die Schönheit der Reichtum und Herrlichkeit unseres Gottes. Euer Herz sagt ja, euer Herz sagt ja, aber der Feind, der sagt, nur wenn man das konsequent durchführt, da hat man ja gar nichts mehr vom Leben. Im Gegenteil, dann hast du das Leben in seiner ganzen Fülle. Also noch zwei Stellen zu meinem zwölften Punkt. Unser Ruf ist ein Ruf zu Gottes und Christi Herrlichkeit. Die erste Stelle ist 1. Thessalonicher 2,12. 1. Thessalonicher 2,12. Ich lese sie vor, dass ihr seht, es steht in der Bibel, dass ihr wandeln sollt würdig des Gottes, der euch zu seinem eigenen Reiche und zu seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Gott sagt, komm, nimm Teil an meiner Herrlichkeit ohne Abstrich, so zu all die Wunder der Wonnen, von denen der Mensch gar keine Ahnung hat, die sollst du ohne Abstrich besitzen, genießen, verwalten und weiterreisen. Einer Welt, die du einmal mit ins Dasein rufen willst. Das sagt Gott, außerhalb der Ewigkeiten. Und in den Ewigkeiten, da haben wir ja unser Dichte, außerhalb des Kosmos, was sind das für Dinge? Und jetzt die letzte Stelle durch den Vermittler, durch den Herrn Jesus. Ich lese dazu noch 2. Thessalonicher 2, Vers 14. Er hat euch berufen durch unser Evangelium, das ist das paulinische Evangelium.
Von der Gnade Gottes.
Von der Gnade Gottes. Und nicht durch das verkörperte Gesetz, durch die jüdischen Überlieferungen. Das ist die Gnade Gottes. Er hat uns euch berufen durch unser Evangelium zur Aneignung oder zur Ergreifung oder zur Erlangung. Das ist der Sinn des griechischen Wortes. Zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, du sollst so herrlich werden als Gottes Sohn, als Gottes Tochter, wie der Herr Jesus selbst. Nicht geringer. Und der Herr Jesus in seiner Vollendung, wenn er eingeht, wird er Gott gleich. Sodass zuletzt Gott ist alles in allem. Und die Stufe, die du jetzt betreten darfst, besteht darin, dass du sagst, Herr Jesus, ich bin ein armer, sündiger, verlorener Mensch. Ich kann mir meine Sünden nicht vergeben. Mit mir ist der Dach. Ich bin elend und jämmerlich. Ein Versager, eine Niete auf der ganzen Linie. Wer den Mut oder den Charakter, dazu gehört Charakter, hat das zu sagen. Aus dem kann Gott etwas Herrliches machen. Aber du bist für mich gestorben, hast meine Sünden bezahlt. Und willst dir nie mehr gedenken. Du bist für mich auferstanden. Bist wie immer gefahren. Und du sagst, und ich, wenn ich erhöht bin aus der Erde, werde alle zu mir ziehen. Herr, Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Zieh mich zu dir. Zieh mich zu dir. Er lässt euch nicht allein. Er lässt euch nicht zappeln. Ihr sollt seine Herrlichkeit teilen. Die Herrlichkeit, die ihr rechtet, und die Herrlichkeit Gottes zu erlangen. Und zu helfen, als Werkzeug und Glied, um das ganze Weltall herrlich zu machen. Welche Perspektiven? Kein Philosoph, keine Religion hat je diese Dinge als Hochziel, als höchstes, beglückendes Hochziel in ihr Programm geschrieben. Aber Gottes Wort hat das getan. Und deshalb bleiben wir beim Wort Gottes. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Wird nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. So lasst uns sagen, und ihr werdet erleben, was es heißt, den Beruf zu wechseln. Wer seinen Beruf noch nicht gewechselt hat, soll heute Abend den Entschluss fassen. Ich will nicht mehr mein altes Leben weiterführen. In meinen alten Sünden, in meinem alten Schmutz, in meinem alten Jammer, in meiner Feinheiligkeit und Halbheit. Nein, es soll ein neues werden, ein ganz neues.
Herr Jesus, wenn du mich nicht ganz neu machst, dann lass mich wieder zugrunde gehen.
Ach, er lässt das nicht zugrunde gehen. Siehe, ich mache alles neu. Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig.
Das fällt mir euch, ihr Lieben, dass ihr das, was ich mit bewegtem Herzen jetzt betreuen durfte, euch packt als von Gott und nicht von Mensch. Ihr seht ja, ich habe ja für jeden Punkt die Schrift reden lassen. Das fällt mir euch und gebe euch Gnade, dass ihr der Berufung folgt und den Beruf ergreift, zu dem ihr berufen worden seid. Christus gleich zu sein, um in seine Herrlichkeit einzugehen. Halleluja! Amen!
Amen! Amen. Danke, Herr Christus.